Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. 2 Wochen nach dem Rücktritt von Papst Benedikt XVI. Hat die Wahl eines Nachfolgers begonnen. Die 115 wahlberechtigten Kardinäle versammelten sich zum Konklave in der Sixtinischen Kapelle. Einer von ihnen wird als neuer Papst aus der Versammlung hervorgehen. Vor rund 20 Minuten stieg zum ersten Mal Rauch aus dem Schornstein auf. Er war schwarz, das heißt, im ersten Wahlgang hatte niemand die notwendige Zweidrittelmehrheit erreicht.
Es ist 20 Minuten vor 8. Schwarzer Rauch kommt aus dem Schornstein. Der erste Wahlgang ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Es gibt noch keinen neuen Papst. Rückblende.
Extra omnes.
Alle raus. Mit diesen berühmten Worten schickte Zeremonienmeister Guido Marini am frühen Abend die Nichtwahlberechtigten aus der Sixtinischen Kapelle. Darunter waren die Leiter der Schweizer Garde und der Gendarmerie, Beichtväter der Kardinäle sowie Erzbischof Georg Genswein in seiner Funktion als Präfekt des päpstlichen Hauses. Anschließend schloss Marini die Türflügel der Sixtinischen Kapelle. Die Wahl des neuen Papstes konnte beginnen, abgeschottet von der Außenwelt. Zuvor waren die 115 wahlberechtigten Kardinäle unter feierlichem Gesang in die Sixtinische Kapelle eingezogen. Anschließend traten die Kardinäle einzeln vor und schworen Geheimhaltung mit der Hand auf dem Evangelium. Am Vormittag hatten die Kardinäle einen öffentlichen Gottesdienst im Petersdom gefeiert. Kardinaldekan Angelo Sodano würdigte in seiner Predigt Leben und Wirken des emeritierten Papstes Benedikt. Außerdem beschwor Sodano mehrmals die Einheit der Kirche vor der Wahl des 266. Nachfolger auf dem Stuhl Petri. Wir alle sind daher aufgefordert, mit dem Nachfolger Petri, dem sichtbaren Fundament jener Einheit der Kirche, zusammenzuwirken. Auf den Ausgang des ersten Wahlgangs hatten mehrere tausend Menschen gewartet.
Wie lange das Konklave dauern wird, ist noch nicht abzusehen. Ein klarer Favorit ist bislang nicht auszumachen. Von morgen an wird es jeden Tag 4 Wahlgänge geben, 2 vormittags und 2 am Nachmittag. Und so läuft das Verfahren genau ab.
Die 115 wahlberechtigten Kardinäle treffen sich jeden Morgen um 7.45 Uhr in der Sixtinischen Kapelle. Nach einem Gottesdienst beginnen sie um 9.30 Uhr mit den ersten beiden Wahlgängen. Neuer Papst wird, wer 2 Drittel der Stimmen auf sich vereinigt. Ist bis zum Mittag kein Papst gewählt, steigt zum ersten Mal schwarzer Rauch aus dem Kamin der Kapelle auf. Am Nachmittag kommen die Kardinäle um 16 Uhr erneut zusammen. Wieder gibt es 2 Wahlgänge. Sind auch sie ergebnislos, ist erneut schwarzer Rauch zu sehen. Gegen 19 Uhr endet der Tag mit einem Gebet. Während schwarzer Rauch nur am Mittag und am Abend jeweils nach den 2 Wahlgängen aufsteigt, wird weißer Rauch sofort und jederzeit signalisieren, dass ein neuer Papst gefunden ist. Kurz darauf wird dieser sich auf dem Balkon des Petersdoms zeigen.
Und nun zu meinem Kollegen Michael Mandlik in Rom, der die Papstwahl für uns beobachtet.
Ja, der nun eindeutig wirklich schwarze Rauch hat es gezeigt. Ab jetzt gilt es im Konklave. Ein Favorit als Nachfolger des emeritierten Papst Benedikt ist noch nicht in Sicht. Von daher war es auch nicht verwunderlich, dass heute nach dem ersten Wahlgang noch kein neuer Papst gekürt wurde. Sollte wieder erwarten, der erste Wahlgang morgen Vormittag erfolgreich sein, dann wäre in der Tat so gegen 10.30 Uhr mit weißem Rauch zu rechnen. Die weiteren Kaminsignale wären, wie eben erwähnt, gegen 12 Uhr, bei Erfolg gegen 17.30 Uhr und schließlich gegen 19 Uhr zu erwarten. Und das ab jetzt jeden Tag, so lange, bis es von der Loggia des Petersdoms heißen wird, Habemus Papam, wir haben einen Papst. Es bleibt spannend im Vatikan. Und damit zurück zu Thorsten Schröder.
Mehr zur Papstwahl gibt es bei uns im Internet auf tagesschau.de. Dort stellen wir auch die aussichtsreichsten Kandidaten unter den Kardinälen vor. Bundesfamilienministerin Schröder will die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern. Bei einem Treffen mit Vertretern von Unternehmen und Gewerkschaften warb Schröder heute in Berlin für familienfreundlichere Arbeitszeiten und mehr Flexibilität. Sie forderte erneut einen Rechtsanspruch für Eltern, die aus der Teilzeit in die Vollzeitarbeit zurückkehren möchten. Bislang scheiterte das am Widerstand der FDP.
Manchmal hilft Reden ja doch. Seit 2 Jahren erörtern Bundesregierung, Wirtschaft und Gewerkschaften, wie Familie und Beruf sich besser vereinbaren lassen. Und alle am Tisch sind sich einig, die Arbeitswelt ist flexibler geworden. Angela Merkel erfreut über den Bewusstseinswandel.
Die Frauen werden, so schön es ist, dass sie nicht arbeiten gehen müssen, zu allergrößten Teil einfach auch mal außer Haus gehen wollen und dabei auch noch was Produktives verrichten wollen. Bin davon zutiefst überzeugt. Und wenn das nicht zieht, dann kann man ja sagen, mein Mann muss nicht arbeiten gehen.
Doch noch erweist sich die Familie oft als Karrierebremse, etwa wenn Eltern zurück aus einer Teil- in eine Vollzeitbeschäftigung wollen.
Der Schritt von der Vollzeit in die Teilzeit darf keine Einbahnstraße sein. Und deshalb werde ich mich dafür einsetzen, dass es einen Rechtsanspruch gibt, von der Teilzeit wieder in die Vollzeit zu wechseln.
Doch den von ihr vorgeschlagenen Rechtsanspruch lehnt die FDP ab. Die Kanzlerin äußert sich gar nicht dazu. Mit gutem Grund, sagen Wirtschaftsexperten.
Es ist ja einfach, von Vollzeit auf Teilzeit zu gehen. Umgekehrt sehr viel schwieriger, weil Sie ja dann als Unternehmen die Arbeitszeit schon organisiert haben. Sie brauchen etwas länger. Sie brauchen einfach ein paar Wochen mehr, als wenn Sie nur sagen, ich möchte reduzieren.
Aus Sicht der Opposition hapert es ganz woanders. Bei der Betreuung von Kindern ganztägig arbeitender Eltern.
Wir wollen, dass wirklich alle Kinder in Deutschland die Chance auf eine Ganztagskita oder Ganztagsschule haben. Denn es reicht ja nicht ein Platz von 8 bis 12, sondern gerade diejenigen, die Teilzeit oder Vollzeit arbeiten, brauchen mehr und bessere Betreuungsangebote.
Die Bundesregierung ist dagegen optimistisch, dass der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz in den meisten Fällen erfüllt werden kann. Dieser tritt am 1. August in Kraft.
Die Verfassungsnovelle in Ungarn hat europaweit heftige Kritik ausgelöst. Bei einem Treffen mit dem ungarischen Staatspräsidenten Ada forderte Bundeskanzlerin Merkel die Regierung in Budapest auf, die Sorgen ihrer europäischen Partner ernst zu nehmen. Das ungarische Parlament hatte gestern weitreichende Verfassungsänderungen beschlossen. Sie ermöglichen der Regierung unter anderem, stärker in die Justiz einzugreifen.
Nicht zum ersten Mal musste Ungarns Botschafter in Brüssel heute versuchen, die tiefen Eingriffe seiner Regierung in die ungarische Verfassung als Missverständnis und jedenfalls als nicht so schlimm darzustellen. Aber das sehen Menschenrechtsorganisationen ganz anders.
Das heißt, dass sozusagen in der Verfassung etwas verankert wird, was Tür und Tor öffnet für die Möglichkeit, legal Menschenrechtsverletzungen zu begehen, die den internationalen Konventionen, auch vor allen Dingen der Europäischen Menschenrechtskonvention, widersprechen.
Am Vortag hatte Ungarns Parlament auch die Rechte der Justiz, vor allem die des Verfassungsgerichts, beschnitten. Staatspräsident Ada musste sich in Berlin deutliche Kritik anhören. Das Auswärtige Amt sprach undiplomatisch von kontroversen Diskussionen. Kritik auch im Europäischen Parlament.
Ich sehe diese Veränderungen bezüglich des Verfassungsgerichts mit großer Sorge. Deswegen ist es notwendig, dass die Kommission entsprechendes Verfahren sie es untersucht.
Im Europäischen Parlament ist Ungarns Regierung mehrfach auf Kritik gestoßen. Bisher aber konnte sie sich dort auf ihre christdemokratischen Parteifreunde verlassen. Es sind meistens andere, die auf mehr Härte drängen.
Angesichts der gespannten Lage zwischen Ungarn und den EU-Institutionen, dann wird sicher auch über Sanktionen diskutiert werden müssen.
Wie wenig wirksam Europa bisher seine Werte und Prinzipien verteidigt, das lässt sich in Ungarns Wirklichkeit besichtigen, etwa in der Medienlandschaft. Wo unabhängige Medien nicht zu verbieten waren, da bekamen sie Sendefrequenzen entzogen oder sie werden wirtschaftlich ausgehungert. Europas Christdemokraten haben da nicht einmal versucht, ihrem Parteifreund Orbán in den Arm zu fallen.
Das Europaparlament hat heute über die umstrittene Reform der europäischen Landwirtschaftspolitik debattiert. Die Pläne von EU-Agrarkommissar Ciolos sehen unter anderem vor, den ökologischen Landbau künftig stärker zu unterstützen und die Agrarhilfen gerechter zu verteilen. Subventionen für Bauern und Strukturhilfen bilden den größten Posten im Gemeinschaftshaushalt.
Sie haben es satt. Keine Steuergelder mehr für Tierfabriken und überdüngte Getreidewüsten. Umweltgruppen und Kleinbauernverbände protestierten heute vor dem Straßburger EU-Parlament. Drinnen machte er sich für ihre Forderung stark. EU-Kommissar Ciolos will in Zukunft Subventionen stärker an gesellschaftlichen Zielen wie Umweltschutz und Arbeitsplätze orientieren. Unterstützen wir eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft, die nachhaltig ist, eine Politik, die der Beschäftigung und der Landschaftspflege dient. Landwirte mit den größten Flächen bekommen aber immer noch die meisten Steuergelder, kritisierten EU-Parlamentarier. Riesige Maisfelder wie etwa in Niedersachsen schafften biologische Wüsten mit hohen Nitratwerten im Grundwasser.
Diese Agrarpolitik muss fairer werden. Sie muss Wert legen auf Ressourcenschutz. Sie muss aber auch wegkommen von einer billigen Massenproduktion hin zu Regionalität, hin zu einem Angebot, was auf Qualität setzt.
Doch das bleibt vorerst Wunschdenken. Im federführenden EU-Agrarausschuss haben noch immer die großen europäischen Bauernverbände und die ihnen nahestehenden Abgeordneten das Sagen.
Ich gehe auch davon aus, als Sprecher der EVP-Fraktion sagen zu dürfen, dass meine Fraktion morgen den meisten gefundenen Kompromissen mit großer Mehrheit zustimmen wird.
Im Klartext heißt dies: Die meisten Agrarsubventionen fließen auch weiter an die größten Betriebe, und zwar ohne Umweltauflagen. Die Chance, knappe öffentliche Mittel nach gesellschaftlich relevanten Kriterien zu vergeben, scheint unter dem Druck der europäischen Agrarlobby ein weiteres Mal verpasst zu werden.
Die Schuldenkrise im Euroraum hat auch im vergangenen Jahr Spuren in der Bilanz der Deutschen Bundesbank hinterlassen. Wie Bundesbankpräsident Weidmann heute in Frankfurt mitteilte, erhöhte sich der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr zwar leicht auf 664 Millionen Euro. Bundesfinanzminister Schäuble hatte allerdings einen doppelt so hohen Betrag erwartet und im Haushalt eingeplant.
Das Interesse an Akteneinsicht in die Unterlagen der DDR-Staatssicherheit ist ungebrochen. Das erklärte der Bundesbeauftragte für Stasi-Unterlagen Jahn bei der Vorstellung des 11. Tätigkeitsberichts seiner Behörde. Im vergangenen Jahr seien die Anträge auf persönliche Akten um 9% auf mehr als 88.000 gestiegen. Ein Grund sei, dass zunehmend junge Menschen neue Fragen stellten, so Jahn. Er forderte, die Akten langfristig zugänglich zu halten. Das Stasi-Unterlagengesetz läuft 2019 in Teilen aus.
Der nordrhein-westfälische Landeshaushalt aus dem Jahr 2011 war nicht verfassungsgemäß. Das entschied das Landesverfassungsgericht in Münster und gab einer Klage der CDU-Fraktion statt. Im Entwurf der rot-grünen Regierung war die Netto-Neuverschuldung höher ausgefallen als die Investitionen. Und das ist nur in Ausnahmefällen vorgesehen. Das sah das Gericht aber nicht als ausreichend belegt an. Finanzielle Folgen hat das Urteil jedoch nicht, da der Haushalt 2011 längst abgeschlossen ist.
Im schwäbischen Backnang haben etwa 1.000 Menschen Abschied von den 8 Opfern der Brandkatastrophe vom Sonntag genommen. Dabei waren eine türkischstämmige Frau und 7 ihrer Kinder in ihrem Wohnhaus erstickt. An der Zeremonie nahmen auch der stellvertretende baden-württembergische Ministerpräsident Schmidt und der türkische Vizeministerpräsident Bozdar teil. Am Nachmittag wurden die Särge in die Türkei übergeführt, wo die Leichen erneut obduziert werden sollen.
Der frühere deutsche Widerstandskämpfer und Begründer der Münchner Sicherheitskonferenz, Ewald Heinrich von Kleist, ist tot. Er war der letzte noch lebende Beteiligte am Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944. Kleist starb am vergangenen Freitag im Alter von 90 Jahren in München. Ein entsprechender Bericht der Zeitung Die Welt wurde heute bestätigt. Heftige Schneefälle und Eis haben im Westen und in der Mitte Deutschlands den Verkehr teilweise lahmgelegt. Bei einer Massenkarambolage auf der A45 bei Wölfersheim fuhren bis zu 100 Fahrzeuge ineinander. Mehrere Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Deutschlands größter Flughafen in Frankfurt musste wegen verschneiter Landebahnen zeitweise komplett gesperrt werden. Bis zum Abend wurden hunderte Flüge gestrichen.
Nur die Räumfahrzeuge kamen gegen Mittag am Frankfurter Flughafen noch vorwärts. Keine Starts, keine Landungen für knapp 2 Stunden. Heftige Schneefälle von bis zu 10 Zentimetern verursachten massive Behinderungen, die auch die Flotte der Räumfahrzeuge irgendwann nicht mehr beseitigen konnte.
Sie müssen natürlich eine Bahn komplett freiräumen. Das heißt, Sie können nicht wie auf einer Autobahn langsamer fahren, durch Schneematsch fahren, sondern die Reibwerte müssen 100% so sein wie bei Trockenheit.
Tausende Passagiere blieben am Boden. Hunderte werden auch die Nacht am Flughafen verbringen müssen. Seit dem Nachmittag sind 2 Bahnen wieder freigegeben und werden vor allem für Starts genutzt. Landen ist gefährlicher, auch wegen starker Winde. Die verursachten auch heftige Schneeverwehungen auf der Autobahn 45 bei Münzenberg in Mittelhessen. Die Folge eine Massenkarambolage, bei der mehr als 100 Fahrzeuge ineinander rasten. Etwa 30 Menschen wurden verletzt, 6 von ihnen schwer. Die A45 ist seit dem Nachmittag in beide Richtungen voll gesperrt. Die Aufräumarbeiten werden noch bis in die Nacht andauern.
Zu den Folgen von Schnee und Glatteis sendet das Erste einen Brennpunkt direkt im Anschluss an diese Tagesschau. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 13. März.
In den Gebieten, die heute am heftigsten von Neuschnee betroffen gewesen sind, beruhigt sich die Lage allmählich. Der Grund? Die Tiefdruckzone verliert an Einfluss auf das Wetter in Deutschland. In der Nacht schneit es von Rheinland-Pfalz bis zur Lausitz und Nordbayern hier und da. Weiter südlich regnet es teilweise noch, sonst ist es mitunter klar. Im Nordwesten später Schneeschauer. Am Tag von Baden-Württemberg über Bayern bis nach Sachsen etwas Schnee, im äußersten Süden noch Regen, im Nordwesten Schneeschauer, in den Gebieten dazwischen ist es oft freundlich. Der Wind wird schwach bis mäßig, an der Nordsee ab und an frisch. In der Nacht 3 Grad südlich der Donau bis minus 18 Grad im Norden, wo es aufklart. Am Tag minus 4 Grad am Erzgebirge und plus 5 Grad im Raum Passau. Am Donnerstag fallen ab und an Schneeschauer, teilweise lockert es aber auch auf. Am Freitag mal Sonne, mal Wolken, nur einzelne Schneeschauer. Am Samstag in der Nordwesthälfte etwas Regen, mitunter auch etwas Schnee oder gefrierender Regen. In der Südosthälfte ist es freundlicher.
Ingo Zamperoni meldet sich gegen 22.30 Uhr mit diesen Tagesthemen. Papstwahl, was Katholiken weltweit vom Neuen erwarten. Und wo stehen wir in der Euro-Schuldenkrise? Fragen an Bundesbankchef Jens Weidmann. Und nun zum ARD-Brennpunkt mit Markus Görne.